Heute geht es um Baumfällungen, es geht um Vandalismus und es geht um Krankenschein.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Theresa Breuer.
Hallo.
Thomas Brisch.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, und wir sprechen als erstes über ein Politikum, was in gleich zwei Stadtteilen die Leute auf die Palme bringt, nämlich Baumfällungen, die geplant sind. Der Aldi-Markt in Sickingmühle soll erweitert werden und dafür müssten Bäume fallen und auch am Türmchen soll was abgeholzt werden. Thomas, du bist da im Thema. Erzähl mal, worum geht's da und was ist der Knackpunkt?
Ja, fangen wir mal mit dem Aldi an. Also eigentlich zunächst mal ja vielleicht eine ganz gute Nachricht, der Aldi, der ja in Sickingmühle wirklich ein ganz wichtiger Discounter ist, der bei den Kunden da sehr beliebt ist, der soll erweitert werden. Das ist eigentlich mittlerweile typisch und üblich. Die großen Ketten, die kommen von diesen 800er Quadratmeter Verkaufsfläche Standardläden ab. Die wollen ihre Waren großzügiger präsentieren. Die wollen ein besseres Einkaufserlebnis schaffen. Das heißt, du brauchst mehr Platz. Und der Rechtsrahmen, der ja so per Baugesetzbuch und per Bauverordnung vom Bund vorgegeben wird, der hat sich so ein bisschen erweitert. Das heißt, du kannst heute solche Märkte bauen, die halt einfach dem Kunden mehr bieten. Nicht unbedingt mehr Waren, aber mehr Platz. So, und in Sickingmühle ist das so, dass aktuell eben da 8 mächtige Eichen im Weg stehen. Und das wäre super schade und echt traurig, wenn diese Bäume dafür gefällt werden müsste, wenn man am Ende des Tages keine andere Lösung findet. Und darum ging es jetzt auch in der letzten Ratssitzung, in der letzten Umwelt- und Stadtplanungsausschusssitzung, einfach um die Frage, wie gehen wir da ran? Und kann die Stadt mal Aldi nicht zwingen, diese Bäume verflixt nochmal stehen zu lassen und irgendwie anders zu bauen? Ja, und da hat sich eben rausgestellt, es gibt ein Problem, und zwar mit dem Baurecht. Dieser alte Aldi, der fußt auf Baurecht, auf einem Bebauungsplan, der nicht rechtssicher ist. Okay. So, nach heutigen Maßstäben. Ja, das müsste man sich im Einzelnen mal angucken, aber da sind damals Nutzungsbeschränkungen auferlegt worden, die nach heutigen Maßstäben nicht mehr haltbar sind. So, das heißt, Aldi könnte sofort dagegen klagen. Angenommen, die würden einen Bauantrag stellen, der würde halt abgelehnt, könnte Aldi sofort vor Gericht ziehen und würde aller Wahrscheinlichkeit nach Recht bekommen und könnte dann mehr oder weniger machen, was es will. Und das will man natürlich unbedingt verhindern. Und das Problem ist aber, die Stadt Mahl ist tatsächlich in dieser unglücklichen Lage, durch diese Rechtssituation kein Druckmittel in der Hand zu haben. Die gehen jetzt einen Weg, der sozusagen mit Aldi dazu führen soll, dass diese Bäume vielleicht erhalten bleiben. Garantiert ist das aber nicht. Das heißt, die nehmen dieses aktuell gültige, unzulängliche Baurecht zurück. Damit haben sie jetzt begonnen. Ja, das ist ein Prozess, der läuft üblicherweise baurechtlich über ein Jahr. Und am Ende des Tages ist dieser Bebauungsplan aufgehoben, wird dann allerdings durch nichts ersetzt. Das heißt, wir haben da, ich will nicht sagen rechtsfreier Raum, das wäre Quatsch, aber wir haben dann dort baurechtlich einen Raum, in dem Aldi sehr weitreichende Möglichkeiten hat. Und dass die Baudezernentin, die Andrea Baudeck, rät dringend davon ab, auf Konfrontationskurs zu gehen, um diese Bäume zu retten, sondern rät dringend dazu, gemeinsam mit Aldi nach einem Weg zu suchen, wie man diesen Markt abreißen, den Neubau größer gestalten kann, und das und dabei die Bäume schonen kann. Das ist das Ding. Ne? Und dieser Aldi, der steht ja wirklich mitten im Wald. Mein Kollege Patrick Kölner, der sagt immer Waldi, weil der halt im Wald steht. Der geht da so gerne einkaufen. Ne? Der wohnt da in der Nähe. Das ist praktisch so sein Heimweg von der Arbeit nach Hause. Dann hält er da an, kauft da ein. Ne? Und das ist da wirklich wunderschön. Ne? Da stehen auch viel mehr Bäume. Alte Stieleichen sind das. Die sind auch relativ, ja, ich will nicht sagen selten, aber es sind sehr wertvolle Bäume. Ursprüngliche Bäume, Bäume, die hierher gehören und die unbedingt erhalten.
Und man darf ja auch nicht vergessen, es ist für Sickingmühle natürlich auch wichtig und auch für Hamm, die Leute, die gehen da einkaufen. Ne? Ich meine, du hast in Sickingmühle sonst, glaube ich, gar keinen Supermarkt, soweit ich weiß. Und der nächste ist dann in Hamm, da hast du halt ja Rewe und ich glaube, das war's schon. Ne?
Das ist eben
Edeka hast du noch,
genau. Das ist die andere Seite der Medaille. Ne? Man hat auch eine große Angst davor, dass Aldi sagen könnte, ja Leute, pass mal auf, wenn ihr uns hier so quer kommt, dann machen wir den Laden dicht und gehen woanders hin. Ne? Das können die sich ja durchaus leisten. Das ist ja ein Riesenkonzern. Mit Aldi Süd, Aldi Nord ist das, das ist ja das Netz in ganz Deutschland, ganz Mitteleuropa sind die ja. Ne? So, die könnten einfach sagen, ja, tschüss, Sickingmühle. Und das will man natürlich auch auf jeden Fall verhindern. Ja, und
das,
ne?
Das ist denen nicht nur zuzutrauen, sondern sowas machen die auch. Das kenne ich aus Herten jetzt. Da haben die in diesem neuen Einkaufszentrum Hertener Höfe eine Filiale eröffnet.
Ja.
Aber im Süden der Stadt dafür eine rigoros geschlossen. Obwohl es da Proteste gab, ohne Ende. Aber die haben gesagt, nee, das ist halt planerisch, macht das Sinn. Und das machen wir jetzt so und fertig.
Ja.
Deswegen war ja auch, glaube ich, von der CDU das Argument, für uns kommen erst die Menschen und dann die Bäume. Ne? Dass man sagt, ja. Klar, wollen wir Bäume erhalten, aber wenn der Preis zu hoch ist und Aldi sich dann vielleicht neu und anders orientiert, dann entscheiden wir lieber für die Anwohner. Und
ja, auf jeden Fall. Da kommen ja auch ältere Leute, da kommen teilweise Leute mit dem Rollator zum Einkaufen, die wirklich nur 300 Meter gehen müssen, um da hinzukommen. Für die ist dieser Standort einfach wichtig, ne? Weil so ein Discounter ist ja nicht mehr so wie früher. Die haben ja inzwischen auch ein sehr breites Warenspektrum. Das heißt, du kommst für deine täglichen Besorgungen, kommst du mit einem Aldi aus. Du musst nicht nochmal zu einem Vollsortimenter. Der hat alles. Und das will man natürlich vor Ort unbedingt halten. Ne? Gerade auch im Sinne von Leuten, die nicht so mobil sind, die vielleicht nicht mehr ein Auto haben, die mit gerne zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen wollen, einkaufen. Ja, darum geht's. Und also ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch, dass sie das hinkriegen werden. Also ich sage jetzt mal, Aldi wird bleiben und die werden das so aufstellen können, dass die Bäume stehen bleiben. Das ist zumindest meine große Hoffnung. Weil, wenn man sich das Gesamtgelände mal anguckt, das ist, sind sehr große Parkflächen. Und diese Parkflächen sind auch am Wochenende, nach meinem Kenntnisstand, nicht je voll gefüllt. Das heißt, man kann dieses Gebäude vielleicht von der Form so gestalten, dass man einige Parkplätze, die es bisher gibt, dann überbaut, aber die Bäume stehen lässt. Ich fantasiere jetzt mal, vielleicht in die Länge mehr geht als in die Breite. Das könnte vielleicht ein Ansatz sein, weil, also das geht heute nicht. Ne? Mal kämpft ja, es gibt ja Leute, die sagen, also Bäume sind hier wertvoller als Kinder, also das würde ich so nicht unterschreiben. Nein, aber es gibt, ne? Aber es gibt hier in Mal viele Menschen, viele engagierte Menschen, die sich für Klimaschutz, für Umweltschutz, für Baumschutz einsetzen. Und die würde man damit vor den Kopf stoßen und vielleicht auch Widerstand hervorrufen, wie wir ihn ja in anderen Bereichen der Stadt schon gesehen haben, mit durchaus unglücklichen Zusammenstößen auch. Ne? Da wurde es dann ja verbal auch schon mal ziemlich heftig. Ne? Und das will man da natürlich unbedingt vermeiden.
Ja, klar. Aber da muss man tatsächlich ja, ich sag mal, dass das, was die Anwohner angeht, das muss man schon irgendwie schwerer wiegen, finde ich.
Ja, auch also sehe ich
ist
auch.
Mal so. Es wird oft genug, ich meine, ich bin auch kein Freund davon, jetzt wahllos irgendwas abzuholzen oder so, aber es wird oft genug gemacht für so Bauprojekte. Ja. Natürlich, jetzt hat man hier den Hebel, ich sag mal, dass man zumindest noch protestieren kann. Ob man jetzt rechtlich was machen kann, sagt es ja gerade, ist noch eine andere Nummer. Aber ja, da ist, glaube ich, so das kleinere Übel dann letzten Endes, was man wählen sollte. Ja. Aber gut, muss man also abwarten.
Ich bin da, in dem Fall bin ich mal optimistisch, dass das gelingt, die Bäume zu retten, sage ich jetzt einfach mal. Da muss man sich zusammensetzen, da wird man Wege finden. Ja, das andere Beispiel, das ist eben die Umgestaltung des ehemaligen Friedhofs Brassat zum Friedenspark. Man will sozusagen eine Anbindung schaffen, man will sozusagen ohne den Baumbereich verlassen zu müssen, bis zum Citysee kommen. Mhm. Man will da ja die ganze Innenstadt neu gestalten, das soll alles viel bürgerfreundlicher werden, grüner. Man will das neue Kunstmuseum, also die Marschall 66, will man anbinden an das Stadtzentrum über diesen Park auch. Ja, und dafür wird ein Parkplatz verändert, massiv verkleinert und es werden in dem Zusammenhang auch Bäume gefällt, wohl um einen neuen Parkplatz zu schaffen, der dann zwar weniger Parkplätze hat, aber sozusagen die Parkplätze entsprechen den aktuellen Bedingungen, zum Beispiel was die Größe anbelangt, was die Bepflasterung anbelangt. Der bestehende, der ist da, der ist aus den 70er Jahren oder so, da hat man noch ganz anders gedacht. Ne?
Das sind nur diese, ich weiß nicht, wie man sie nennt, diese Steine, wo die Feuerwehr drüber fahren kann und Gras durchwächst.
Rasengittersteine heißen die.
Ja, genau. Und mehr ist das ja nicht, da gibt es keine Markierung, kein gar nichts und du musst eine Parkscheibe stellen.
Also da würde ich mal sagen, da werden einige Bäume dran glauben müssen, weil die Stadt ist jetzt fest entschlossen, dieses Projekt so durchzuziehen. Da gibt es auch darum, dass man, wenn man Fördermittel bekommen will, bestimmte Vorgaben einhalten muss, dass man auch Zeitvorgaben einhalten muss. Also man will sich da jetzt im Grunde nicht mehr reinreden lassen. Es hat ja nochmal eine Bürgerbegehung gegeben. Das Projekt wurde den Anwohnern und allen Interessierten nochmal umfassend vorgestellt. Aber es ist eben manchmal so, dass Bäume weichen müssen. Und manchmal kann ich es auch verstehen. Mir fehlt immer noch das Beispiel Hüllstraße, der neue Fahrradweg, der Bereich am Gänsebring ein, wo tatsächlich auch 2, 3 mächtige Eichen gefällt wurden, wo es damals auch massiven Widerstand gegeben hat. Meine Meinung ist unterm Strich jetzt auch, wo der neue Fahrradweg fertig ist, ja, es war richtig. Also man muss ernst nehmen, dass man, wenn man einen Baum fällt, Ersatzpflanzung vornehmen muss und zwar nicht irgendwo in der Lembecker Heide, sondern hier bitteschön im Stadtgebiet. Ne, das muss man ernst nehmen, das muss man umsetzen, aber es gibt Situationen, da geht es nicht anders. Also es muss möglich sein, im Stadtgebiet einen Baum zu fällen. Man braucht Gestaltungsspielräume.
Ich wollte gerade sagen, das wird uns ja auf Dauer sonst auch so weit einschränken, dass wir die Stadt nicht wirklich weiterentwickeln können.
Ja, ich meine, vielfach ist es so. Ich habe jetzt letztens mal wieder eine Zahl gehört. Also es gibt angeblich 18.000 einzelstehende Bäume im Mahler Stadtgebiet. Ne? Bäume, die einer Straße teilweise sogar einen Allee-Charakter geben. Ne? Es gibt Vorhaben, wo man massiv fällen müsste. Und dem geht man bisher konsequent aus dem Weg. Also wenn wir zum Beispiel an den Ratentscheid denken, an die Hoffnung der Bürger, die damals ja mit diesem Ratentscheid verbunden war, nämlich dass die Mahler Radwege, die maroden, grundsätzlich saniert werden, da stößt man wirklich ganz schnell an Grenzen, weil ganz viele wertvolle alte Bäume, ja man muss es so sagen, im Weg stehen. Und zum Beispiel hier bei uns direkt vor der Tür an der Kammstraße, wenn man die Kammstraße mal so Richtung Brassert auf dem Fahrradweg fährt, man sieht die schönen alten Bäume da, die aber eben auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass die Fahrradwege da ständig kaputt sind.
Ne? Ja, du kannst, wenn du Richtung unseres Verlages fährst, du kannst nicht auf dem Fahrradweg fahren. Du musst auf der Straße fahren oder auf dem Gehweg schieben, weil die Wurzeln so dick sind, dass du hinfällst sonst.
Genau. Und es ist so, also das ist mein Eindruck, die Stadt hat sich zunächst mal dazu entschieden, im Zweifel die Bäume zu erhalten. Das heißt, viele dieser Radwegeprojekte werden in den nächsten Jahren nicht verwirklicht werden können, weil wenn man die Bäume stehen lässt, ich mache den Radweg neu, dann sieht der Radweg nach 3 Jahren wieder so aus wie der alte, weil die Wurzeln alles wieder kaputt machen. Also es gibt schon echte Zielkonflikte, auch mit ganz anderen Dimensionen. Da am Friedenspark geht es jetzt um einige wenige Bäume, die gefällt werden. Es wird eine Ersatzpflanzungsquote von 3:1 geben. Oh. Und beschlossen wurde jetzt auch zusätzlich nochmal 5 Bäume im Stadtgebiet zu pflanzen an neuralgischen Punkten, vor allen Dingen da, wo man hohe Temperaturen misst im Hochsommer. Ja. Bäume, die, wenn sie groß sind, eine große Baumkrone entwickeln sollen. Also man denkt schon ein bisschen mit, man will Ausgleich schaffen. Richtig ist natürlich, vielen Menschen tut es um jeden Baum leid, der gefällt wird. Ne?
Das ist halt die Geister, die ich rief. Ne? Also Mahl hat in seinen Anfängen massivst dafür gesorgt, dass wir hier so viel Grün in der Stadt haben, dass jede kleine Straße irgendwie wie eine Allee aussieht und ja, irgendwann rächt sich das
halt. Ja, teilweise auch ohne Sinn und Verstand, teilweise sogar in Zweierreihen auf einer Straßenseite und dann hat man, ach komm, da setzen wir auch noch ein paar Bäume hin, egal.
Ne? Man hatte es damals, ja.
Es gibt ja so legendäre Bereiche, wie zum Beispiel, ich glaube, das ist am Lipperhof, am Lipperweg, da steht ein Baum mitten auf dem Fahrradweg. Also wenn ich nachts besoffen da langfahre, ne, komme aus der Kneipe, hab ordentlich getrunken und mein Licht funktioniert vielleicht nicht so doll, ich fahre vor den Baum, weil der steht mitten auf dem Fahrradweg. Ne? Den fällt natürlich auch keiner, weil der so schön und mächtig ist und sich da offenbar gut hält, ne?
Ja, selbst bei der großen Sanierung vor ein paar Jahren haben sie den nicht angerührt. Ne?
Ja, also, genau.
Und sehr emotionales Thema einmal. Ne?
Total, ne? Total.
Wenn man wir sind halt eine grüne Stadt, muss man ja auch sagen. Also wir Maler kennen das ja nicht anders, dass wir überall Natur haben. Mhm. Ne? Auch wenn es eine hässliche Betonstadt in manchen Bereichen ist. Aber auf der anderen Seite hast du halt so viel Natur hier.
Das ist total toll. Ich durfte ja vor 2 Jahren bei der Feuerwehrübung hier bei uns auf dem Betriebsgelände mal in den Korb des großen Leiterwagens, also ganz nach oben über das Dach des Zeitungshauses hinaus, hast du einen wunderbaren Blick auf Mahl und du denkst, Mahl liegt im Amazonas. Ja. Das heißt, du siehst nur grün, du siehst im Sommer grüne Baumkronen in alle Himmelsrichtungen, ein total toller Anblick und das gilt es zu erhalten, unbedingt. Ja. Ne?
Ja, das, ich find diesen Anblick auch immer wieder schön. Du hast so ein paar Hochhäuser, ich sag mal so wie Sparkassenhochhaus oder so, die siehst du da so rausblinzeln quasi und der Rest ist wirklich, ja, wie du sagst, Amazonas, Urwald, was auch immer.
Also einfach fantastisch, muss man erhalten und ja, da muss man Hand in Hand arbeiten.
Ja, dann sind wir mal gespannt, wie das weitergeht und ob die sich dann einig werden. Weil ich glaube, für die Leute in Sickingmühle wäre es wichtig, dass da eine ordentliche Lösung kommt und jetzt nicht nur eine Seite quasi ihr Recht bekommt.
Ich bin da vorsichtig optimistisch. Ich glaube, das kriegt man hin. Es ist
Platz. Ja, sollte man doch. Man muss nur miteinander reden.
Genau.
So ist es halt. Gut, dann kommen wir einmal ganz kurz zur Werbung. Alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr natürlich auch bei uns im Internet. marla-zeitung.de ist die Adresse, MZ Plus ist die App für iOS und Android und nach wie vor könnt ihr alles testen, was wir hier haben, für nur 1 Euro für insgesamt 6 Monate. Und da findet ihr dann nicht nur unseren Podcast, sondern natürlich aktuelle Berichterstattung, Livestreams und ganz viel mehr. Außerdem läuft nach wie vor unsere Aktion Taschengeldjäger. Da geht es um 13- bis 17-Jährige, die uns beim Verteilen von Prospekten und Zeitungen helfen wollen. Unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, da findet ihr alle weiteren Infos. Und wenn ihr unseren Werbemarkt vielleicht interessant findet und Telesales Manager werden wollt oder HR Payroll Specialist, so heißt es glaube ich, wenn ihr wisst, was das ist, dann seid ihr vielleicht genau richtig. Schaut mal unter exploreyourtalent.de/jobs, da findet ihr alle weiteren Infos dazu. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Thema. Boris Aleph hat uns angerufen. Boris Aleph ist ja ehemaliger Bergmann und noch immer sehr stark verbunden mit Auguste Victoria und hat uns da schon so einige Einblicke geliefert. Und Boris Aleph ist auch regelmäßig noch auf den Geländen unterwegs, in Hüls vor allen Dingen, und hat dort keine schönen Entdeckungen gemacht. Auch da warst du vor Ort, Thomas, ne? Erzähl mal, was ist da passiert?
Ja, also der Boris Aleph, das ist wirklich unser Maler-Bergbau-Experte hier, ne? Der beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den Schachtanlagen, sowohl als sie noch liefen, ne? Der hat viele Führungen gemacht, damals noch unter Tage, als auch als sie stillgelegt wurden. Der hat den Rückbau in tausenden Fotos dokumentiert. Der besitzt eine historische Sammlung von Fotos und Dokumenten, auch aus der Anfangszeit des Malerbergbaus, also ganz fantastische Aufnahmen beginnen mit den Abteufarbeiten auf AV1-2. Der hat uns also auch bei uns geholfen, als wir zuletzt über 10 Jahre Schließung von AV berichtet haben. Der hat uns die historischen Bilder geliefert, die wir brauchten, um das alles zeigen zu können. Also der hat im Augenblick die Schlüsselgewalt von mehreren alten Gebäuden, die früher eben zur Schachtanlage Auguste Victoria 1-2 an der Victoriastraße in Hüls gewohnt haben. Und weil der regelmäßig da ist und schaut, beobachtet der auch, was an den anderen Gebäuden so los ist. Und auf AV1-2 gibt es ja noch jede Menge Gebäude, teilweise aus der Kaiserzeit, also aus der Gründerzeit der Schachtanlage, die noch stehen. Ne, da sind ja nicht nur die beiden Schachtgerüste, die Fördertürme. Das sind zum Beispiel noch die Fördermaschinenhäuser mit historischen Dampfmaschinen, die da drin stehen, also richtig tolle Sachen, die man da sehen kann. Und Stromverteilhäuser, so nenne ich das jetzt mal als Laie, ne? So Gebäude, die eben auch zur Stromerzeugung gehörten, zur Bewirtschaftung dieser ganzen Schachtanlagen, da steht da alles noch und ist auch, ich sag mal, notdürftig gesichert, aber nicht richtig. Mit anderen Worten, seit Jahren hausen da die Vandalen, da kommen die Kupferdiebe, brechen Türen auf, reißen alles kaputt, um an die wertvollen, scheinbar jedenfalls wertvollen Stromkabel zu kommen. Also offenbar kann man mit Kupfer, wenn man das verkauft, ein bisschen Geld verdienen. Ich meine, das sind ziemlich arme Willis, die da nachts unterwegs sind und da vor Ort da kriminell werden, ne? Aber offenbar gibt es wohl eine Hehlerstruktur, wie auch immer. Also irgendwie kann man damit Geld verdienen, deshalb passiert das regelmäßig.
Die klauen ja selbst von Friedhöfen die ganzen Sachen, die aus Kupfer sind.
Ja, und jetzt ist eben die ehemalige Flüchtlingsunterkunft dran gewesen. Ne? Das hat, wie gesagt, der Boris Aleph hat das von außen beobachtet. Ne?
Hat das auch kurz vielleicht zur Einordnung, nicht alle werden wissen, wo das ist. Das ist La Victoria Halle, die kennen wahrscheinlich die meisten, wenn man davor steht, vor dem Haupteingang links, das Gebäude hinterm Zaun quasi, ne?
Quasi. Also dieses Gebäude steht in einer Reihe mit den Fördermaschinenhäusern der Schachtanlage. Ja. Also da kann man das einordnen, ne? Ja, und das war bis vor kurzem eine Räumlichkeit, die wurde bis vor einem Jahr als Flüchtlingsunterkunft benutzt, dann leergezogen, war danach aber in einem guten Zustand. Das heißt, sind Das sind Räume gewesen bis vor 3-4 Wochen, die man so ohne weiteres hätte einer Nachnutzung zuführen können. Ja, und seit 3-4 Wochen ist es eben so, dass auch diese Räume aufgebrochen wurden, dass diese ganzen inneren Ausbauten, die damals gemacht wurden, also mit Strom und Wasser und Heizung, alles, was man braucht, um Räume für Menschen zum Beispiel nutzen zu können, alles das wird jetzt systematisch zerstört und offenbar kümmert sich niemand darum. Ne, und das hängt natürlich wieder damit zusammen, dass du also sehr komplizierte Eigentumsverhältnisse auf dieser ehemaligen Schachtanlage hast. Das ist damals offenbar vollkommen chaotisch und ungesteuert gelaufen, als 1-2 sozusagen außer Betrieb genommen wurde. Das war ja schon lange bevor Schacht 3-7 geschlossen wurde an der Kalüsbergstraße. Da wurde ja 1-2 schon stillgelegt. Mhm. Das wurde da nicht mehr gebraucht. Aber es hat sich niemand richtig drum gekümmert und dann begannen einzelne Grundstücksveräußerungen. Das ist heute eine total komplexe Eigentümerstruktur. Du kannst mit dem Gesamtgelände gar nichts mehr anfangen. Da stehen jetzt Gebäude, die sind mittlerweile so runtergekommen, die kannst du eigentlich nur noch abreißen. Also selbst die Schachtgerüste, die ja eigentlich Denkmäler sind, die sind in der Denkmalliste. Da gibt es schon Zweifel, ob die überhaupt noch standsicher sind. Oh, ja. Also alles sehr tragisch, niemand kümmert sich. Und
hört sich so ein bisschen wie der Maler Stern an.
Ja, das ist auch ein Kapitel für sich. Aber, ja,
aber von wegen Eigentümerverhältnis und niemand kümmert sich. Ne?
Ja, ich meine, da haben wir eben auch den gleichen Eigentümer. Also es geht eben auch um die Firmengruppe von Hubert Schulte-Kemper, die eben da auch, da gibt es eben auch Insolvenztatbestände, ne? Da sind eben auch Immobilien, die dazu gehören. Und der Hubert Schulte-Kemper selbst, der hat ja damals Geld gegeben, um diese Flüchtlingseinrichtung überhaupt einrichten zu können. Der hat eigenes Geld gegeben, damit das läuft. Das ist damals auch dankbar angenommen worden. Ne? Hat das dann an die Stadt vermietet. Es gab also einen Mietvertrag sozusagen. Hm. Das war die Basis für die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft. Diesen Mietvertrag hat die Stadt mal vor einem Jahr gekündigt. So, weil auch der Bedarf nicht mehr da war. Waren zum Schluss, glaube ich, noch 30 Flüchtlinge, die da gelebt haben. Die wurden dann ausquartiert. Und diese gewaltige Räumlichkeit, das ist so eine Doppelhalle, das ist schon ziemlich groß. Da war ganz früher war da Ausbildung für kommende Bergleute drin, für Jungbergleute. Da waren Seminarräume, da war sogar eine Kaue für die jungen Leute drin. Ne? Also das wurde eben
ziemlich lange genutzt. Ja, ich habe mal vor Urzeiten, als das noch alles in Betrieb war, so einen Bericht gemacht über zwei junge Leute, die ihre Ausbildung da gemacht haben. Das war so 2-3 Jahre, bevor die den letzten Ausbildungsjahrgang
hatten.
Und ich meine, da war ich auch in dem Gebäude und natürlich in diesem Stollen, den sie da, dieser Trainingsstollen und so weiter und die Werkstatt. Aber da kann ich mich auch noch so leicht dran erinnern.
Ja, genau, dieser Trainingsstollen, der war ja überirdisch, ne? Das ist inzwischen alles abgerissen.
Ja.
Ne? Ja, aber es gibt eben viele Gebäude, um die sich keiner kümmert. Und da gibt es jetzt eben nicht nur die Kupferdiele, die da zielgerichtet reingehen. Da gibt es ganz offensichtlich auch, sag jetzt mal so, junge Leute, die einfach nur Sachen kaputt machen wollen, ne? Die da hausen. Letztens haben sie da tatsächlich das waren bestimmt 10-12 Feuerlöscher da rausgeholt, haben die entleert und durch die Gegend geworfen. Da sind Scheiben eingeworfen. Ne? Also es ist einfach nur traurig. Ne? Man sieht es ja zunächst mal nur von außen, also durch die aufgebrochenen Türen. Ich werde da auch nie reingehen. Ne? Der Hausfrieden ist da ja nach wie vor geschützt, auch wenn sich keiner kümmert. Ne? Zwischendurch stand das Gebäude auch mal unter Zwangsverwaltung. Es gab einen Zwangsverwalter aus Herne. Der hat das aber jetzt schon wieder abgegeben, wie man hört. Also es sind dort große Immobilien, keiner kümmert sich, die sind dem Verfall preisgegeben und ja, ich will nicht sagen, es ist typisch mal, aber man findet es ja leider nicht nur da. Ne?
Und da gibt es jetzt auch keine rechtliche Möglichkeit, dass die Stadt sagt, lieber Eigentümer, sorge bitte mal für mehr Absicherung zum Beispiel oder was Wachschutz, was auch immer.
Das wäre die Frage, ne? Aber da sind wir wieder beim Maler Stern. Da könnte man ja auch sagen, lieber Eigentümer, sorg doch mal dafür, dass man die Parkhäuser gefälligst wieder benutzen kann. Ne? Da siehst du, also ich bin ja auch kein Rechtsexperte, aber Insolvenz bedeutet offenbar, dass vieles bis alles einfach ausgebremst ist. Vieles, was normalerweise geht, wo auch Pflichten besteht, denen man nachkommen muss, ne, Eigentum verpflichtet, all das wird da offenbar ausgehebelt. Ja.
Ja. Und Boris Aleph, was sagt der dazu?
Ja, der ist natürlich ein großer Sorge.
Ist das sein Revier?
Einmal um das Bergbauerbe, ne, weil das sind natürlich eigentlich auch Gebäude, die zeigen, ja, das mal eine Bergbauvergangenheit hat, wie wichtig das für die Stadt war. Da haben ja mal tausende Menschen gearbeitet. Ja, mein Opa hat da gearbeitet, mein Vater hat da gearbeitet.
Die Stadt meine gäbe Mama es hat nicht da, ohne den Bergbau.
Ja, meine Mutter ist damals da jede Woche hingedackelt und hat sich die Lohntüte geholt aus in der Zeit, als es noch keine Girokonten gab. Ne? Viele Menschen gingen da früher ein und aus. Das war ja die Existenzgrundlage der Stadt.
Ja.
Ne? Bis zum Chemiepark dann, ne? Der das dann ergänzt hat. Ne? Ja, und das verfällt jetzt alles einfach nur traurig eigentlich.
Definitiv. Ja, dann hoffen wir, dass da vielleicht doch noch irgendwie eine Lösung gefunden wird, dass mit den Gebäuden vielleicht mal was passieren kann, damit da nicht mehr so viel Vandalismus stattfindet und vielleicht eine Nutzung auch mal wieder.
Oder man muss es eben abreißen. Ich meine, die Alternative ist ja AV37. Da sieht man, da ist man von Anfang an mit einem Gesamtplan rangegangen. Da wurde jetzt alles abgerissen, um Platz für neue Industrieanlagen zu schaffen. Wird auch nicht jeder mit einverstanden sein. Also ich hätte auch fast geheult, als sie da den Doppelbock von Schacht 3 abgerissen haben. Das war ja wirklich eine Landmarke. Aber gut, man kann immer sagen, da entstehen neue Arbeitsplätze. Gut. Aber in Hüls auf AV12 passiert fast gar nichts. Es gibt da natürlich ein Gewerbe. Es hat Räumlichkeiten sind an Gewerbetreibende übergeben worden. Auch sehr erfolgreich, sehr schön. Also ich denke an das wunderschöne Fahrradgeschäft da.
Genau, der Physiotherapeut,
mittlerweile
sehr groß.
Also es gibt auch da durchaus wirklich Erfolgsmodelle, aber insgesamt ist diese Fläche einfach völlig Banane genutzt.
Ja, wie du vorhin sagtest, Gesundheit. Halt völlig chaotisch.
Völlig chaotisch. Ne? Und man muss sich wenn man das gute Beispiel Gate Ruhr sieht, muss man im Nachhinein echt fragen, was ist damals schiefgelaufen.
Tja, dann kann man nur hoffen, dass sich da irgendwie eine Lösung findet. Ja. Und hoffentlich heißt es nicht abreißen. Fände ich auch sehr schade, weil ich finde so diese alles, was man noch irgendwie nutzen kann und gleichzeitig dann auch die Erinnerung an Bergbau hochhalten kann, damit, finde ich, sollte man auch irgendwie versuchen.
Ja, da gibt es ja aktuell einen Investor, der teilweise diese alten Gebäude gekauft hat mit so vagen Ideen. Man könnte das mal vielleicht für ein Messezentrum oder sowas nutzen. Das sind ja teilweise auch sehr große Räumlichkeiten. Ne? Aber da ist konkret nie was draus geworden. Also bis jetzt jedenfalls nicht.
Nee, da bräuchtest du so einen Investor wie die Motorworld in Herten beispielsweise, die einen Großteil oder den historischen Teil von Zecher Ewald aufgekauft haben und das jetzt nach und nach wirklich sehr gut vermarkten.
Ja.
Also da passiert ja was.
Vielleicht ist auch einfach schon zu viel Zeit vergangen. Ne? Das liegt ja viel zu lange schon brach und die Zerstörung ist einfach schon zu weit fortgeschritten. Auch in den Gebäuden, die wir da gesehen haben, durch die der Boris Alef uns da durchgeführt hat. Wir sind da ja ständig über Glassplitter gelaufen. Mhm. Ne? Also das war ja reinste Zerstörung. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas zu retten
ist. Früher war das aber auch schon so, nicht so massiv das Problem, weil wahrscheinlich noch mehr in Betrieb war. Aber ich kann mich erinnern, schon 20 Jahre her oder so, da gab es so eine Zeit lang mal Veranstaltungen in diesem Maschinenhaus, da wo die Dampfmaschine noch steht.
Ja.
Aber da hattest du halt auch jedes Mal das Problem, da hattest du kaputte Glasscheiben und hier wieder was zerstört und so weiter. Und musste es vorher erstmal aufräumen quasi. Aber nichtsdestotrotz, ja. Jetzt gucken wir noch auf ein ganz anderes Thema. Wir gehen jetzt mal auf die Bundesebene und was das mit dem Lokalen zu tun hat. Die Bundesregierung hat ja so ein Reformpaket geschnürt. Ich habe mir das mal ausgedruckt, ich werde es nicht vorlesen alles. Aber dann mal zu Steuern, zum Arbeitsmarkt, Rente und Sozialversicherung, Bürokratie, Wirtschaft und Unternehmen und Bauen und Wohnen, ganz viele Punkte. Und da geht es unter anderem darum, dass ein Krankenschein ab dem ersten Tag schon nötig sein soll. Bislang ist die gesetzliche Regelung, 3 Tage kann man sich so krank melden und ab dem 4. Tag ist ein ärztliches Attest vonnöten, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das können im Moment Arbeitgeber auch anders regeln, aber es muss dann halt explizit anders geregelt sein. Also der kann jetzt nicht mal so entscheiden. Und wenn der Arbeitgeber das nicht regelt, dann gilt das Gesetz 3 Tage erstmal Karenz sozusagen. Das soll es dann nicht mehr geben nach den Vorstellungen der CDU-geführten Regierung. Und das ist, das könnte ziemliche Auswirkungen haben. Theresa, du hast dich mal umgehört, vor allen Dingen bei den Ärzten, die davon ja auch betroffen wären in erster Linie. Wie sehen die das?
Also beschlossen ist ja noch nichts.
Genau,
aber,
es sind Ideen erstmal.
Der Aufschrei ist schon direkt groß. Ja. Ne? Wir haben sowohl bei den Ärzten nachgefragt, wir haben auch Maler Arbeitgeber gefragt und natürlich auch Arbeitnehmer gefragt. Und keiner ist begeistert. Der Arzt sieht natürlich seine Praxis vor enormen Herausforderungen. Wenn jeder ab dem ersten Tag, an dem er krank ist oder sich krank fühlt, krank melden möchte, in die Praxis kommt, dann liegt es ja auf der Hand, dass er mehr zu tun haben wird.
Muss man vielleicht nebenbei auch noch sagen, diese telefonische Krankschreibung, die gibt es dann auch nicht mehr nach dem Willen der CDU.
Genau. Und also wir haben mit Dr. Markus Bödecker gesprochen, das ist hier der Sprecher des Mahler Arztnetzes, also der vertritt die Ärzte hier in Mahl. Und er sagte, er hält gar nichts davon. Er geht erstmal davon aus, dass der Patient zu ihm kommt, weil er Hilfe und Heilung haben möchte. Und erstmal glaubt er ihm das, wenn er sagt, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Magen-Darm-Probleme. Erstmal will und muss er ihm glauben. Und Drückeberger und Blaumacher, so hat er sie genannt, die gab es immer schon, die gab es vor 10, vor 20, vor 50 Jahren schon. Das sind aber die Ausnahme. So findet er, dass Patienten fast unter Generalverdacht gestellt werden, dass sie nachweisen müssen oder dass da irgendwie ein Misstrauen auf Arbeitgeberseite geben könnte, ist der überhaupt richtig krank? Und der Arzt soll dann sozusagen den Nachweis liefern, den Beweis liefern, ja, der ist wirklich krank oder der simuliert nur, wenn dann stellt er eben keine Krankschreibung aus. Also der Mediziner sagt, seine Praxis steht vor enormen Herausforderungen. Außerdem sieht er auch, dass Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis einfach gefährdet dadurch, dass einfach da so ein Misstrauen entsteht. Ne? Der sich krank meldet, der hat das Gefühl, oh, mein Chef glaubt mir vielleicht nicht. Ich muss direkt was vorlegen, einen Beweis vorlegen, dass es wirklich so ist. Also krank melden wird sich doch nur der wirklich krank ist. Zumindest der Mitarbeiter, der sich zufrieden und aufgehoben in seinem Unternehmen fühlt und nicht der blau macht. Und so sieht es auch der Arbeitgeber. Zum Beispiel habe ich mit Arndt Neubauer gesprochen, den Dachdeckermeister hier in Mahl. Der hat sich auch, er hat gesagt, er hat sich wahnsinnig aufgeregt. Er hält davon gar nichts, weil er weiß doch, dass seine Mitarbeiter, wenn die mal jetzt, er hat an die Hitze erinnert vor ein paar Tagen, wenn da mal einer krank ist oder sich nicht gut fühlt, dann ist er aber am nächsten Tag wieder da. Ja. Und wenn er jetzt zum Arzt geht, dann fällt er ja vielleicht sogar am Ende länger aus,
Definitiv.
Dass er vielleicht nur den einen Tag gefehlt hätte. Ne? Also die Folgen, die sind einfach für viele unüberschaubar, beziehungsweise sie denken, dass es fast das Gegenteil bewirken könnte von dem, was jetzt die Regierung eigentlich beabsichtigt hatte, nämlich Fehltage zu reduzieren.
Das wird nicht passieren. Du wirst erstens überfüllte Arztpraxen haben mit Arztpraxen, die das aber nicht vergütet bekommen extra. Das habe ich, glaube ich, auch so richtig verstanden. Ja, ne? Genau. Also ist jetzt nicht so, dass die Ärzte dadurch reicher werden oder so, sondern ganz im Gegenteil. Und dann hast du wirklich für Sachen, die ein, zwei Tage vielleicht brauchen, wo du dann mal ein, zwei Tage zu Hause bleibst, ja, da bist du eine ganze Woche dann auf einmal raus. Ne? Weil ich kenne das ja von meiner Ärztin, die sagt halt auch, gesund werden ist das eine, aber man muss ja auch wieder fit werden, um arbeiten zu können. Man muss ja arbeitsfähig dann auch wieder sein, ne? Und da reichen dann aus Ärzte-Sicht manchmal halt nicht ein, zwei Tage, sondern eine ganze Woche muss dann schon mal her.
Außerdem sagte der Hausarzt dann auch, die Idee konterkariert ja eigentlich auch die Selbstbestimmung des Patienten, der vielleicht, er hat da den Migränepatienten als Beispiel angeführt, der vielleicht schon gut eingestellt ist auf seine Medikamente, der weiß, das ist jetzt eine Attacke, ich nehme meine Medikation, ich lege mich hin. Und am nächsten Tag bin ich wieder fit. Der muss ja eigentlich nicht in die Arztpraxis kommen.
Ja, wie auch? Ganz ehrlich. Ja, also musst du ja einen Krankentransportwagen oder so rufen, damit du überhaupt den Weg findest. Ja, weil genau. Wenn du so dröhnende Kopfschmerzen hast, da siehst du ja teilweise noch nicht mal mehr was. Ganz davon abgesehen, dass es genug andere Krankheiten auch gibt. Sei es, ja, Magen-Darm, du sitzt auf dem Klo. Wie willst du dann 3-4 Stunden in einem Wartezimmer überleben? Solche Geschichten. Deshalb gehen die Leute halt nicht immer sofort am ersten Tag zum Arzt oder generell, weil manchmal braucht man einfach nur Ruhe.
Genau. Und die Sorge der Arbeitnehmer war dann natürlich einerseits das Misstrauen, das vermittelt wird, dass der Arbeitgeber haben könnte, aber auch einfach die Frage war dann, wie lange warte ich denn auf einen Arzttermin? Und wenn jetzt alle, die nur den Krankenschein benötigen, jetzt zusätzlich dann noch in der Praxis sitzen, das ist ja gar nicht zu schaffen, für auch das für das Personal nicht.
Das heißt, da wird die Qualität der Medizin wieder darunter leiden, weil dann hat der Arzt umso weniger Zeit, sich um einzelne Leute zu kümmern. Und was ich auch schon sehr häufig jetzt gelesen habe von vielen Verbandspräsidenten auch von den verschiedenen Ärztekammern, du hast halt in den Arztpraxen, in den Wartezimmern häufig ja auch ältere Leute sitzen, die ein bisschen sensibler sind gesundheitlich gesehen, die anfälliger sind für manche Sachen, und wenn du dann ständig halt Leute, die eine leichte Erkältung oder sonst was haben, aber halt Viren und Bakterien mit sich schleppen, wenn du die zusätzlich noch oben drauf hast und die Leute stapeln sich mehr oder weniger weise, dann gefährdest du ja auch andere Menschen, die eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun haben.
Genau.
Ja, also so oder so, es kann nur negativ enden.
Die Frage ist, wie eng wird die gesetzliche Vorgabe da gesteckt? Sowohl der Mediziner als auch der Dachdeckermeister sagte dann, vielleicht gibt es dann halt die Möglichkeit, über die Arbeitsverträge sowas festzuhalten, dass es eben nicht am ersten Tag nötig ist, dass man das, Herr Neubauer sagte zum Beispiel, er wolle das auch weiterhin hemdsärmlich halten mit der Krankschreibung in seinem Betrieb, das ersetzt da mehr auf Vertrauen und auch darauf, dass seine Mitarbeiter sich nur krank melden, wenn sie auch krank sind, und dann, sobald sie sich besser fühlen, auch wiederkommen und das nicht ausnutzen und groß ausnutzen, auch wenn es das immer gibt. Aber das muss man, glaube ich, einfach hinnehmen.
Ja, also das kenne ich auch wieder selbst aus meiner Jugend schon. Da wusstest du ganz genau, welche Ärzte sind relativ schnell da drin, einen Schein auszustellen. Und dann sind die Leute, die blau machen wollten, gezielt dahin. Ne, gerade so Zivildienst zum Beispiel in der Zeit, da war das dann natürlich auch langes Wochenende, ne, und solche Geschichten. Die wussten ganz genau, zu welchem Arzt man geht, damit man diesen Schein bekommt. Und diese Leute, die gab es schon immer, die wird es auch immer geben. Und der Rest ist ehrlich und muss drunter leiden.
Genau, da werden alle irgendwie unter Generalverdacht gestellt. Du bist ein Betrüger, wenn du dich krank meldest. Und ja, das Gefühl, wenn man wirklich krank ist, das ist natürlich kein schönes.
Und vor allen Dingen zu sagen, man würde das über Arbeitsverträge ja regeln können, ja, schön und gut. Aber was machst du dann, wenn dein Arbeitgeber das nicht will? Ich meine, nicht jeder hat so nette Arbeitgeber, die sagen, ja, wir bleiben bei 3 Karenztagen oder was weiß ich, ne? Also du kannst 3 Tage zu Hause bleiben ohne Schein. Es gibt aber auch garantiert genug, die dann von vornherein diesen ersten Tag nehmen und sagen, wenn mir da kein Schein kommt, dann musst du zur Arbeit kommen, und dann wirst du garantiert unzählige Leute haben, die krank auf der Arbeit sind.
Ja, das ist auch eine Frage.
Also ich sehe eigentlich keine andere Lösung.
Ja, ist halt, müssen wir mal abwarten, wie das jetzt, ob das noch abzuwenden ist oder abzufedern ist, ob es da irgendwelchen Spielraum noch geben wird.
Ja, die Grünen haben ja schon angekündigt, auch Rechtsmittel einzulegen, sollte das jetzt wirklich so dann vorgelegt werden zur Abstimmung oder sogar durchgehen. Also da brodelt es noch, weil es sind ganz viele Punkte in diesem Reformpaket, die so nicht umgesetzt werden könnten. Man hat ja zum Beispiel auch Informationsfreiheitsgesetz, Gesundheit, was war... Heuschnupfen nebenbei bemerkt. Es ist Saison. Nein, aber da gibt es ja zum Beispiel, die Informationsfreiheitsgesetz bedeutet dann ja auch, wir als Presse bekämen keine Auskünfte mehr, oder wenn du als Privatmann eine Auskunft haben willst vom Amt, dann, wenn du Pech hast, kostet dich das 10.000 Euro und du bist verpflichtet, das zu zahlen, obwohl du es vorher noch nicht mehr wusstest, dass das so viel Geld kostet. Alles so Kleinigkeiten, die aber alle ziemlich große Auswirkungen haben können. Und deshalb, ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass das alles so eins zu eins durchgeht, aber das, was da an Ideen drinsteht, ist schon schlimm genug, muss ich sagen. Nicht alles, aber gerade diese Punkte mit Krankenscheinen zum Beispiel, ich kann es nicht verstehen.
Möchte da eine legendäre deutsche Gesundheitsministerin zitieren, Ulala Schmidt, bleiben Sie gesund, anders wäre nämlich schlecht.
Ganz genau. Und dann kommen wir jetzt zum Wochenende. Da haben wir wieder ein paar Sachen, und zwar die Beachparty am Samstag 18:30 die findet wieder statt im Gedo Heilandbad, richtig? Genau, Eintritt 10 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall hingehen. Das Sommerfest am Fäulerhof, das lohnt sich auch immer. Das ist am Sonntag, 11 bis 18 Uhr. Auch freier Eintritt, tolles Programm, gibt lecker Essen, und man kann natürlich auch mal ein bisschen Kontakt zu den Tieren aufnehmen, die da haben. Ist auf jeden Fall spannend, interessant. Nur kleiner Tipp, nicht mit dem Auto fahren. Parken ist da schwierig auf den Feldwegen. Deshalb lieber mit Fahrrad oder zu Fuß, dann seid ihr sorgenfrei sozusagen. Und es gibt noch ein Pfarrfest, und zwar in St. Konrad. Sonntag ab 15 Uhr natürlich auch freier Eintritt. Und da gibt es dann die Klassiker, wie man sie bei Pfarrfesten auf jeden Fall findet. Das heißt lecker Kuchen, Kaffee und ein bisschen Programm für die ganze Familie. Da könnt ihr auf jeden Fall dann auch mal vorbeischauen. So, und ja, damit sind wir für heute durch. Danke, Theresa. Danke, Thomas.
Gerne.
Und danke euch da draußen. Und dann sehen und hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.